Ball Hawks.
The ball's caught! Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Tobias Weil.
Einen guten Tag zusammen.
Ja, man sollte doch meinen, so arbeitslose Studenten sind gar nicht so beschäftigt, aber scheinbar, ja, es ist bei Henry anders. Ein vielbeschäftigter Mann hat keine Zeit für uns gefunden vor 20 Uhr. Da sind wir beiden ja fast schon kurz vorm Schlafen gehen, darum mussten wir es jetzt hier alleine machen, aber freundlicherweise wird Henry schneiden. Darum an der Stelle ganz liebe Grüße, Henry, an dieser Stelle.
Ja, ein richtiger Fortschrittmacher, der Typ.
Absolut, ja. Ja, wir schauen zurück auf den Sieg der Seahawks gegen die Houston Texans. Am Ende hieß es 27-19 in einem wirklich verrückten Spiel, kann man glaube ich sagen, einem doch sehr defensiv geprägten Spiel.
Seahawks Classic, würde ich sagen.
Ja, absolut. Wäre auch viel zu langweilig, wenn es mal irgendwie eindeutig wäre. Aber gut, am Ende heißt es Sieg für die Seahawks. 5-2 ist jetzt der Rekord, mit dem verabschiedet man sich in die Bye Week. Und bevor wir detailliert hier auf die einzelnen Positionsgruppen eingehen, gibt es natürlich hier wie immer für euch kurz und kompakt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Es gibt einige Verletzungsupdates, aber im Großen und Ganzen positive, denn durch die Bye Week haben natürlich jetzt alle, die eh schon so ein bisschen sich noch im Lazarett befinden, eine Woche extra, um sich zu erholen. Das heißt also für Witherspoon, Love und Hall, dass die höchstwahrscheinlich nach der Bye zurückkehren werden. Jetzt für das Texans-Spiel hat es noch nicht gereicht. Bei Fullback Robbie Woods ist es noch nicht ganz sicher, aber auch der hat eine Chance, nach der Bye-Week zurückzukommen. Der wurde ja auf Injured Reserve gesetzt. Gleiches gilt für Guard Christian Haynes, der diese Saison noch gar kein Spiel bestritten hat. Unklar ist es bei Wide Receiver bzw. Special-Teamer Returner Derrick Young, der mit einer Hüftverletzung das Spiel gegen die Texans verlassen musste. Da gibt's jetzt noch kein Update, aber auch da, denke ich mal, ist die Chance auf jeden Fall da, dass er dann nach der Bye-Week zur Verfügung steht. Ja, wie schon erwähnt, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, wir nehmen ja jetzt schon hier am Mittwoch erst auf, dadurch, dass die Seahawks ein so spätes Spiel hatten und wir am Dienstag leider keine Zeit hatten. Aber diese Woche kein Seahawks-Spiel mehr. Die Seahawks gehen in die Bye und das heißt für uns natürlich Mailbag-Folge am kommenden Wochenende. Also da bitte gerne schon mal eure Fragen hier bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns gerade hört, einreichen. Wenn ihr das ein bisschen umständlich findet oder den Kommentar-Button nicht findet, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, aber es kommen jetzt die Tage auch auf X und auf Instagram die entsprechenden Posts, auf die ihr dann einfach antworten könnt und eure Fragen zu den Seahawks, zur bisherigen Saison, aber auch was auch immer euch noch so einfällt, dann gerne darunter und wir versuchen dann alles so gut wie möglich zu beantworten. So viel zu den News und damit gehen wir rein in unser Recap auf das Spiel der Texans gegen die Seahawks.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, ich würde sagen, wir können ja erstmal so ein bisschen allgemein über Spiel schnacken. Ich habe es live gesehen, Tobi, du nicht. Du hast dir deinen wohlverdienten Schlaf gegönnt und hast dadurch die Live-Rages der Seahawks-Fans gegen The Zone verpasst. Wobei man muss ja sagen, tatsächlich ja auch im Real-Life konnte man die ersten Minuten des Spiels gar nicht sehen, oder?
Ja, die ersten 7 Minuten, die sind der verlorene Schatz oder weiß ich nicht, Area 51 oder was auch immer das werden soll. Also ich habe versucht, am Dienstagmorgen reinzugucken. Die 40er-Version war natürlich nicht auffindbar. Dann habe ich irgendwann versucht, das ganze Spiel zu starten. Das ging dann bei Minute 7 los. Dann dachte ich, was ist denn hier los gewesen? Und dann habe ich später gelesen, weil ich ja noch ungespoilert war, was da schon wieder los war bei The Zone. Aber ihr habt zwar alle nachts geraged, aber ich war auch gerne dabei, das dann einfach nach dem Aufstehen zu machen oder dann im Laufe des Tages. Weil ja. das ist einfach super nervig. Es hing ja wohl irgendwie damit zusammen, dass das vorige Spiel, Bucks gegen Lions, wo noch nicht zu Ende war. Und die dann nach dem Abpfiff da erst irgendwie rüberschalten, ja, genau, obwohl es nicht der gleiche Sender war. Also völlig bescheuert, oder?
Ja. Also Bucks gegen Lions lief auf ESPN 1 und Seahawks gegen Texans auf ESPN 2. Und sobald Bucks gegen Lions dann eben zu Ende war, wurde auch auf ESPN1 das Spiel, also Seahawks gegen Texans, gezeigt. Und The Zone hatte scheinbar keine Übertragungsrechte von ESPN2. Das heißt, die konnten da wirklich erst in das Spiel des Seahawks einsteigen, als das Ganze dann auch auf ESPN1 gezeigt wurde. Also das war so das Problem. An sich kann The Zone dann da quasi nichts für, aber so ein bisschen Kommunikation wäre schon gut gewesen.
Ein bisschen was können sie auch dafür, ne?
Ja gut, ich meine, wenn sie die Rechte nicht haben, klar hätten sie von vornherein dann die Rechte einkaufen müssen, aber ist die Frage, wie hoch der Kosten-Nutzen-Faktor da ist, wenn es, ich glaube, es war jetzt auch der letzte Doubleheader für dieses ganze Jahr. Das heißt, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, das lohnt sich gar nicht für die paar Spiele, da jetzt irgendwie nochmal so tief in die Tasche zu greifen. Aber ja, im Endeffekt hätte man es durchaus vorher kommunizieren dürfen, dann hätte man zumindest noch ein bisschen mehr Schlaf bekommen. Aber gut. Gehen wir mal aufs Inhaltliche ein. Du hast das Spiel danach geschaut. Was war so dein Gefühl? Wie hast du das Spiel gesehen? Ganz allgemein war ja da doch ein bisschen verrückt, kann man glaube ich sagen.
Ja, ein bisschen zerfahren. Also, wie ich ja eingangs sagte, so ein Seahawks Classic. Man hat jetzt irgendwie viele Spiele gehabt, finde ich, wo man oft auch relativ beruhigt gucken konnte. Das war wieder so ein typisches Pete Carroll-Ära. Weiß nicht, alle möglichen Sachen, die so an Kuriositäten im Footballspiel passieren können, passieren. Nicht immer gut wie die Seahawks. Ich bin auch ganz schön erschlagen gewesen von der Ereignisgewalt des ganzen Spiels. Also, weiß nicht, Safeties, Fumbles, Interceptions, dann auch unter anderem eine vom Wide Receiver. also völlig Banane, was da irgendwie passiert ist. Als ich dann beim Real Life in der Halbzeit war, habe ich aufs Scoreboard geschaut und dachte so, wie ist das möglich? Auch die Kommentatoren haben es ja öfter angesprochen, die Seahawks haben nicht eigentlich die erste Hälfte komplett dominiert und gehen dann nur mit einem Score Vorsprung in die Pause. Und auch hinten raus war es ja zwischenzeitlich noch ein One-Score-Game. Und obwohl so viel Verrücktes passiert ist, hat es sich lange nicht so angefühlt. Zum Beispiel dieser Darnold-Sack in der Endzone, wo er den Ball sogar noch verliert. Das wäre vielleicht früher auch so ein Breaking Point gewesen, der das ganze Spiel gekippt hätte. War jetzt zum Glück dieses Mal nicht so. Aber ich muss sagen, bevor wir jetzt gleich detaillierter drauf gehen, wir reden jetzt immer davon, dass Sam Darnold vielleicht auch, also so rede ich zumindest über ihn, über diesen Spiel. Das war wieder ein eher schlechteres Spiel von ihm. Aber wenn das die schlechten Spiele von ihm sind, würde ich die nehmen. Trotzdem muss man so langsam so ein bisschen Auge drauf haben, dass es nicht vielleicht doch eher so Richtung Abwärtstrend geht, weil das haben wir jetzt schon, glaube ich, 2-3 Mal gesagt, die Saison. Hat immer noch sehr viele gute Würfe gehabt, aber so als Ganzes ist die Offense eh noch nicht so ganz rund. Die Defense hingegen, die hat ja eigentlich kaum was zugelassen. Die Defensive Line war das erhoffte Mismatch gegen die Texans Offensive Line. Wohingegen dann die Texans Defense wirklich alles versucht hat, irgendwie in diesem Spiel zu bleiben. Die Texans Offense ist tot. Hat unter anderem mit den Seahawks zu tun, aber nicht nur, weil ich glaube, dass auch sehr viel da intern bei denen schief läuft. Dementsprechend dann relativ zerfahren, am Ende dann doch so souverän, wie es in so einem Spiel geht. Mit 5-2 geht man jetzt in die Bye, was ich jetzt vor der Saison auf jeden Fall genommen hätte. Und es wäre theoretisch sogar fast noch ein bisschen mehr drin gewesen. Also ich glaube, mit dem Stretch der Saison kann man sehr zufrieden sein als Seahawks-Fan bisher.
Ja, auf jeden Fall. Also beide Niederlagen, die Seahawks hatten, waren ja wirklich vermeidbar. 5-2 hätte ich auf jeden Fall in der Situation auch genommen. Ich fand es auch wirklich krass, dass du bei beiden Teams, also bei beiden Offenses, wirklich das Gefühl hattest, egal was da jetzt hier irgendwie passiert, man traut denen irgendwie nicht mehr so richtig was zu, so zum Ende des Spiels. Also gerade bei den Texans, da war wirklich komplett blutleer irgendwann und die Luft war dermaßen raus und gefühlt hatte auch Stroud überhaupt keinen Bock mehr, nachdem er da irgendwie jedes zweite Play auf dem Boden lag. Also das war schon wirklich für, ich sag mal, neutrale Fans am Ende sicherlich kein Feinschmecker spielen, ja.
Nee, also ja. Ich würde sagen, ich hatte mich jetzt eigentlich mal gefreut, Stroud mal auch ein ganzes Spiel zu sehen, weil so Texans Einzelspiel ist ja dann doch eher selten, dass ich es mal sehe, als bekennender Fan. Und ich finde, er hat es lange Zeit noch einigermaßen gemanagt, aber hinten raus war das auch wirklich, also du hast wirklich gesehen, wie er so eine innere Unruhe hatte, irgendwie was erzwungen hat und irgendwie gar keine Protection hatte. Also das lag unter anderem natürlich auch in den Pressure-Packages, die McDonald's wieder geschickt hat, der einfach Real-Life-Madden spielt. aber Ja, das ist, also die ganze Texans Offense, die kannst du eigentlich einmal recyceln und versuchen, das nächstes Jahr besser zu machen. Das ist wirklich ganz furchtbar anzusehen.
Ja, allein die Offensive Line, also das ist wirklich was die da durchgemischt haben und also allein Tansel vor der Saison abzugeben und da irgendwie nicht für adäquaten Ersatz zu sorgen mit einem Quarterback wie Stroud dahinter, das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber gut, wir wollen mal so ein bisschen der Reihe nachgehen. Wie immer schauen wir zuerst auf unsere Offense. Und bevor wir da auf die einzelnen Positionen eingehen, kann man, glaube ich, insgesamt nochmal sagen, gerade das Play-Calling fand ich an manchen Stellen echt so ein bisschen fragwürdig. Also es war, was mir auch schon in den letzten Wochen aufgefallen ist, teilweise Läufe, die dann erzwungen wurden, aber in Situationen, in denen sie überhaupt keinen Sinn ergeben, gerade zweiter und lang, irgendwie 2010 oder noch länger zum Teil durch irgendwelche Strafen. Und dann läufst du den Ball da irgendwie, worin du halt diese Saison einfach nicht so gut bist, in eine Wand. Und ja, dann bist du immer in diesen langen Third-Down-Situationen. Auch dieses Mal wieder eine unglaublich schlechte Verwertungsquote bei Third-Down. Das war ja gegen die Jaguars schon so, da waren sie durch 1 von 12. Und jetzt gegen die Texans war es auch nur geringfügig besser. Also das ist wirklich was einem echt auf Dauer Probleme machen kann, wenn man es nicht schafft, kritische Third-Down-Situationen für sich zu entscheiden. Gerade eben, wenn man sich das Leben selber so schwer macht mit diesen langen Third Downs. Und auf der anderen Seite dann zum Ende des Spiels, dass man eigentlich hätte versuchen müssen, so die Zeit von der Uhr zu nehmen und das Ganze langsam mal auszulaufen. Da wurde teilweise auf einmal gepasst. Da kam dann auch diese Interception von Darnold noch relativ zum Ende. Und Incompletions, die ja dann auch die Zeit anhalten. Und du denkst dir wirklich so, ey, sag mal, wollt ihr das hier nicht gewinnen? Also Kubiak hat ja wirklich sehr, sehr coole Konzepte und gerade auch so Play-Action aus diesen schweren Formationen funktioniert ja auch wirklich gut. Auch jetzt gegen die Texans, die da eigentlich sehr, sehr stark sind in der Verteidigung von Play-Action. Aber manchmal bei manchen Play-Calls denkst du dir wirklich, was denkt er sich denn jetzt dabei? Also ganz, ganz komisch manchmal.
Ja, ich bin auch noch so ein bisschen mehr oder weniger zwiegespalten. Also eigentlich theoretisch legt die Offense ja ganz gute Punkte auf über die Saison gesehen. Aber man kann es irgendwie auch nicht wegreden, dass die Spielzugauswahl vielleicht nicht immer so ganz glücklich ist irgendwie. Ich finde, also Darnold spielt, also das, was von ihm gewollt wird, setzt er aus meiner Sicht zu weiß nicht, 90% sehr gut um. Aber was da so gecallt wird und so, ist halt echt schon teilweise fragwürdig, ne? Ja. Ich meine, ist gut, jetzt sind 7 Wochen rum, jetzt hat man ja echt schon mal so ein kleines Zwischenfazit. Ich glaube, es ist nicht so schlimm wie das, was unter Grubb gelaufen ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, also damit würde ich jetzt ganz beruhigt schlafen gehen, auf Saison gesehen oder auf 2-3 Jahre gesehen.
Ja, also ich würde schon sagen, es ist schon ein gutes Stück besser als unter Grubb. Ja. Ich glaube, dass du auch einfach ohne funktionierendes Laufspiel Probleme hast, das umzusetzen, was Kubiak vorhat. Und dafür brauchst du wahrscheinlich einfach auch noch personelle Unterstützung in der Offensive Line. Gerade
willst du damit jetzt gerade sagen, dass du den Run etablieren musst, damit Play-Action funktioniert?
Ja, genau. fast eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen andersrum ja auch, ne? Ich meine, wenn du dann irgendwann die Defense darauf bringst, dass eben sehr, sehr viel Play-Action gespielt wird, und die dann die Box eben weniger vollstellen, weil sie eben in Erwartung sind, dass dann immer sowieso dann der Pass kommt, dann muss das Laufspiel halt funktionieren, dass du gegen leichte Boxes dann eben auch einen Vorteil generierst. Aber wenn du selbst das nicht hinbekommst, dann wirst du halt zu eindimensional. Und da muss, wie gesagt, personell was passieren. Anthony Bradford muss auf jeden Fall mal ersetzt werden. Ob ein Sandel auf Dauer auf Center die richtige Wahl ist, wird man auch schauen. Aber ja, ich glaube, Kubiak hat schon einen guten Plan. Aber ja, eben manchmal diese Brainfucks irgendwie drin, wo man dann nicht versteht, warum callst du jetzt dieses Play? Und dann eben, wie gesagt, in der das Personal ist noch nicht das, was man braucht.
Im Endeffekt gilt natürlich auch irgendwie Players, not Plays, ne? Also ja. Egal, was für einen Scheiß-Call du reinbringst, du kannst ja trotzdem als Spieler ein bisschen mehr rausfinden, als gewisse Leute in der Offensive Line dann auch leisten, ne? Also das kommt natürlich noch irgendwie ein bisschen dazu. Ja, also die Jury ist noch in Beratung, glaube ich. Also ich bin ja nicht so ganz sold bisher. Aber ich finde es halt witzig, diese Catwinner der Seahawks-Fans, dass jetzt auf einmal das Laufspiel gefordert wird, ist halt sehr schön. Man war ja sehr fanatisch, ich würde mich da jetzt auch gar nicht rausnehmen wollen aus der Kritik, aber man war ja unfassbar fanatisch auf Passspiel, werft diesen scheiß Ball und mittlerweile sagt man so, ja, eine Balance in der Offense ist gar nichts Schlechtes erstmal, ne?
Ja, ich meine, man plappert ja auch wirklich immer viel nach, was irgendwelche Analysten dann sagen und irgendwelche Experten und man sieht es ja auch in der NFL, dass es offensichtlich in anderen Teams auch besser funktioniert, wenn die Offense ausgewogen ist. Beispiel Colts aktuell.
Die oh ja.
Extrem starkes Laufspiel haben und dann darauf aufbauend, beziehungsweise nicht um darauf aufbauen, aber ineinander verzahnt halt das Passspiel mit Daniel Jones, jetzt auch wieder seinen zweiten Frühling hat, ein ganz hervorragendes Spiel für die Colts da aufs Feld zaubert.
Spielt absolut fantastisch. Also für mich sind die Colts auch fürs Championship Game in AFC eingeplant.
Ist auch eigentlich so der beste Colts Quarterback seit langer Zeit, der auf dem Rasen stand.
Peyton Manning, würde ich sagen. Ja. Andrew Luck kommt da vielleicht gar nicht dran.
Wahrscheinlich nicht.
Aber den Block auch abgearbeitet, ist das stimmt.
Gut, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal auf die Positionsgruppen. Beginnen natürlich mit dem Quarterback. Wir haben ja schon vieles ein bisschen angesprochen. Darnold vermutlich mit seinem bislang schwächsten Spiel. Du hast es gesagt, also wenn das jetzt schon das schwächste Spiel ist, dann nimmt man es auf jeden Fall. Aber je nachdem, also sowohl, wenn man jetzt auf die Total-Stats guckt, hat nur 17 von 31 Bällen angebracht. Am Ende, wie gesagt, die Interception, die echt ein bisschen mies war. Aber auch bei den Advanced Stats minus 0,1 EPA per Play, PFF Passing Grade von 57,6. Also das sehen dann auch schon alle so, dass das bis jetzt sein schwächstes Spiel war. Man muss aber auch sagen, dafür, dass die Texans prädestiniert dafür gewesen sind, dieses Play-Action-Spiel von Darnold zu unterbinden. Die waren wirklich in allen Statistiken gegen Play-Action auf Platz 1 in der Liga. Die Defense, finde ich, saß insgesamt eigentlich noch ganz ordentlich aus.
Na, würde ich auch komplett unterschreiben. Wie gesagt, man muss jetzt so ein bisschen, vielleicht ist die Bye-Week da auch vielleicht gar nicht schlecht, dass man sich so ein bisschen sortiert, weil diese Aussetzer bei Darnold, die bleiben schon so ein bisschen hängen, jetzt vor allem in den letzten 2-3 Wochen, finde ich. Und die Ball-Security ist bei ihm auf jeden Fall ein Thema. Eigentlich auch wie bei Geno Smith. Ein bisschen. Also so ab und zu so eine wirklich dämliche Interception drin und dann halt dieses, weiß ich nicht, da, also diese Situation in der Endzone mit dem Safety, beziehungsweise dann Touchdown, die war halt katastrophal, ne? Also dann lässt du dich ja sacken, da sind es halt 2 Punkte. Ist dann auch sehr ärgerlich, ne? Aber ist halt jetzt nicht so die beste Entscheidungsfindung gewesen, die er so hatte. Aber was er so, also er hat ja auch schon als Scrambler durchaus gute Ansätze gezeigt, aber was er als Passer bringt, also wirklich auch technisch sehr sauber, wie er sich in der Pocket bewegt, wie er die Bälle anbringt, und er hat auch gestern ja wieder einige Würfe auf JSN gehabt, die machen nicht so viele in der Qualität und in das Fenster rein. Also ich glaube, da ist er erstmal, zumindest von meiner Seite aus, über jeden Zweifel erhaben, aber man muss wirklich daran arbeiten, dass er da so ein bisschen, mehr Übersicht behält dann, wenn es mal wirklich brenzlig wird. Sehe ich aber im Moment noch als kleinstes Problem.
Ja, auf jeden Fall. Also da waren viele gute Bälle definitiv auch wieder dabei. Das will ich absolut nicht in Abrede stellen. Mitte des Feldes wurde wieder gut attackiert. Trotzdem auch diese langen Shotplays wieder versucht. Die ganz langen Bälle waren diesmal nicht dabei. Einen langen hat er auf Torrey Horton versucht. Der kam aber nicht ganz an. Ansonsten war der Großteil so, ich sag mal, im Bereich 5 bis 15, so da ging eigentlich das meiste ab. Also wie gesagt, das war wahrscheinlich sein schlechtes Spiel, aber immer noch völlig in Ordnung und um Längen besser als das, was Geno Smith aktuell bei den Raiders fabriziert, muss man ja auch sagen.
Und auch nach diesem Spiel ist Darnold immer noch Dritter im EPA, CPOA Composite Rating.
Ja.
Also immer noch absolut an der Spitze der NFL. Das sagt minus 0,1 EPA per Play dieses Jahr oder dieses Spiel. Aber da ist natürlich dieser Touchdown, der wird natürlich ganz schön reinhauen. Ne?
Also klar, der, genau. Also einmal der Pick und dann natürlich der Fumble, der dann direkt zum Touchdown wurde. Das geht natürlich dann extrem zulasten der Gesamtbewertung. Ja. Aber auf jeden Fall besserer Quarterback als Cooper Kupp, der auch mal wieder einen Ball werfen durfte. Ja, ich weiß nicht, woher das kommt, warum Kubiak da irgendwie so fanat drin ist, gerade wenn es irgendwie gut läuft. Wobei gegen die Bucks war es ja eher so, es lief überhaupt nicht mit der Offense und dann hat er das eingebaut. Das haben wir damals auch kritisiert. dieses Mal war Darnold eigentlich ganz gut dabei am Anfang und dann hat er so ein Play eingebaut von Kupp, der da den Pick wirft. Ja, Cooper Kupp übrigens als Quarterback in der NFL bei 0 von 5 aktuell. Also vielleicht sollte man drüber nachdenken, das einfach zu lassen.
Ja, ich bin ja schon so ein Sucker für solche Plays, ne? Grundsätzlich. Also
ja, aber er kann es ja scheinbar nicht.
Genauso auch wie Milrow oder sowas, dass man solche Sachen irgendwie bringt, ne? Nur, keine Ahnung, bei Milrow waren es jetzt ein paar Snaps, aber lass ihn doch einfach auch mal einen Ball werfen und rennen, lass ihn nicht jedes Mal durch die Mitte laufen, nachdem er kurz steht und so tut, als würde er nach dem Passempfänger gucken. Und bei Kupp war es ja so, JSN war ja komplett offen. Also ich weiß gar nicht, wie es geht, dass man den so überwirft, ne?
Ja, ja.
Also das war schon irgendwie ganz schön schlecht umgesetzt. Und dann denke ich mir halt auch, wenn es jetzt gerade gut läuft, vor allem diese Trickplays, die kannst du ja entweder mal in schwierigen Situationen wirklich versuchen oder auch mal, weiß ich, sowas wie Punt-Fake oder sowas. Oder halt in den Playoffs, gesagt, ne? Weil wir brauchen das jetzt gerade nicht.
Also, ja. Wie gesagt, beim Spiel gegen die Bucks hatte ich nämlich genau andersrum argumentiert und gesagt, ey, lass doch erstmal die normale Offense klicken, bevor du hier so eine Trickspielspielerei anfängst. Ja. Also ich glaube, man kann es in beide Richtungen sehen.
Ich glaube, gegen die Bucks war es ja sogar so, dass in dem Drive es dann endlich so ein bisschen besser lief und man den Ball bewegt hatte und dann auf einmal Milrow aufs Feld kam. Ich glaube, das war auch irgendwie sowas.
Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ja, auf jeden Fall.
Es verschwimmt etwas.
Auf jeden Fall sollte man, glaube ich, also ich meine, wenn es bei Kupp jetzt auch einfach so nicht funktioniert und ja, der hat irgendwann mal in der Highschool ein bisschen Quarterback gespielt, aber offensichtlich kriegt das ja nicht mehr wirklich hin. Von daher vielleicht da entweder irgendwen da raufschaffen, der einen Ball werfen kann, oder man lässt es halt.
Ja, JSN hat doch einen ganz ordentlichen Ball geworfen.
Wann?
Letzte Saison. Zum Beispiel auch diesen, es war doch irgendwie dieses screenartige Ding und dann wirft er doch dann rüber zu Schabe diesen Rückwärtspass.
Ah, so einer, ja, okay. Mhm. Ja, stimmt, der flog da deutlich.
Da gab es in der Competition bei den Receivern, wer am besten wirft, und da hat JSN der hat sich durchgesetzt.
Ja, das
Ding ist. Weil der ja alles kann, aber der will es halt momentan nicht als Anschlusser rausnehmen.
Das kann ich wollte sagen, wenn JSN wirft, auf wen soll er denn werfen?
Sich selber zuwerfen.
Ja, wirklich. Damit kommen wir dann auch gleich zu den Receivern oder zum Receiving Game, weil das ist ja nach wie vor jetzt nicht ganz eine One-Man-Show, aber eigentlich schon, also fast. JSN mit seinem dritten 100-Yard-Spiel in Folge, insgesamt 5 diese Saison, wir sind in Woche 7.
Also wenn JSN ausfällt, dann fällt ja, einiges
dann
aus.
Dann kannst du den Bums wieder in die Offseason schicken. Also auch wieder 8 Catches bei 14 Targets. JSN führt die Liga mit 819 Receiving Yards an und das sind, warte mal, fast 200 Yards mehr als Chase auf Platz 2.
Also selbst in der Ära, wo jetzt noch ein Spiel mehr ist, sind das einfach unglaubliche Zahlen, ne?
Ja, gut, also das Spiel mehr ist ja dann erst am Ende relevant.
Ja, eben,
trotzdem.
Weil wir reden jetzt ja davon, dass ich weiß nicht, was das dann am Ende, da kommt er ja so bei 2000 Yards fast raus.
Ja, mehr sogar, glaube ich.
Die ganzen Rekorde sind auch noch auf 16 Games gemacht, aber es ist ja trotzdem, es ist einfach unfassbar, ne?
Ja, das ist wirklich.
Wenn er die Pace hält, dann geht das halt, All-Time-Record, wahrscheinlich auch per Game.
Ich meine, Puka hat jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat ein oder zwei Spiele verpasst, bin mir gar nicht ganz sicher. Jedenfalls wäre er da sicherlich noch mal ein bisschen näher dran als Chase, aber trotzdem, also mit ich glaube 190 Yards sind es genau, Abstand auf Platz 2 ist schon wirklich Wahnsinn.
Und damit ist JSN vermutlich auch schon eine Klasse über dem, was Metcalf in der Prime hier geleistet hat.
Ja, also ja, rein was die Stats angeht auf jeden Fall und auch sein Route-Running, also das ist ja wirklich nochmal bedeutend besser als letztes Jahr und letztes Jahr hat er so sein Breakout, würde ich sagen, aber
und er hat sich nochmal so weiterentwickelt, das ist Wahnsinn. Es ist ja wirklich auch so, dass man eigentlich relativ die Uhr nachstellen kann, dass wahrscheinlich der zweite Pass wird auf JSN irgendwie gehen, aber man kriegt den einfach nicht gecovert. Also was wollen sie am Ende machen? 3 Leute abstellen? Oder?
Calvin Johnson-like, dann einfach direkt an der Scrimmage-Line schon 2 Leute stehen haben. Ja. Nee, es ist schon krass. Also ich glaube, da können wir gerade alle sehr glücklich schätzen, dass wir das mitbekommen können, wie hier gerade ein neuer Superstar-Wide-Receiver erwächst. Dahinter sieht es dann ein bisschen mau aus. Nummer 2 Anspielstation war Tyland Arroyo, der 5 Targets hatte, 4 Catches für 42 Yards, aber leider auch gefummelt hat. Das hat auch echt wehgetan. Noch ein weiteres Turnover, das die Seahawks da in der Offense kreiert haben. Torrey Horton, wie angesprochen, bei einem diesem langen Ball da, Anspielstation, insgesamt 3 Targets, aber keinen davon gefangen. Also ja, Kupp natürlich noch dabei. Insgesamt aber, ja, ist es für dich ein Problem, dass das nach JSN erstmal so ganz lange überhaupt nichts kommt?
Ja, schon ein bisschen, ne? Auf lange Sicht wird man ein bisschen predictable. Das ist natürlich die Frage, kannst du so eine Qualität dann überhaupt stoppen? Weil ich meine, gut, beim Vikings weißt du auch, dass, ich meine, da haben sie noch Addison. Das weißt du auch, dass Jefferson da einfach die Show schmeißt, ne? Und in anderen Teams ist es auch so. Aber so eine enorme Abhängigkeit, das sehe ich schon ein bisschen kritisch. Ja. Aktuell funktioniert es halt, ne? Aber irgendwann wird ein Defense da irgendwas haben und dann braucht man halt eine 2 und eine 3, die du dann stattdessen dann, weil der ganze Fokus der Defense auf ihm liegt, dann anspielen kannst. Und da sehe ich halt wirklich, wie gesagt, also Cup war ja so ein ganz nette 2 so in den letzten Wochen, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Horton, ja, der ist halt so für die tiefen Shots irgendwie ganz gut, aber jetzt in diesem Spiel auch schon nicht so stark und dann wird's halt irgendwie auch schon mau, ne? Dann werden die Titans natürlich angeboten. Ich war ein bisschen froh, dass Arroyo ein bisschen mehr gesehen hat mal. Auch wenn der Fumble am Ende zustande kam, aber da ist ja dann, okay, Barner kriegt dann auch so ein bisschen, das sind alles diese kurzen Targets, aber du hast halt nichts für das, was irgendwie JSN da auch bedient.
Ja, ich glaube, bei Arroyo ging es sogar. Ich glaube, der hatte durch die Target-Tiefe bei Arroyo war auf jeden Fall ein gutes Stück tiefer als die durchschnittlichen Barner-Targets. Also man sieht schon, dass der ein anderes Profil hat, dass der ein bisschen athletischer ist. Ich meine, Barner ist ja, ich sag mal, in erster Linie Blocker und kann dann auch gut fangen und ist dann aber auch eher so, ich sag mal, ein Red Zone-Ziel oder hat dann die Yards after Catch gegen die Jaguars, aber bei Arroyo sind zumindest die Targets ein gutes Stück tiefer, also der kann das zumindest auch.
Ja, aber da finde ich das auf lange Sicht schon ein bisschen schwierig, aber es ist ja vielleicht auch eher was dann, weiß ich nicht, ist ja für ein Draft oder so. Aktuell funktioniert es ja.
Ja.
Was willst du sonst machen, ne?
Schon richtig. Dann kommen wir mal zu einem Bereich des Spiels, was ja noch nicht ganz so richtig rund läuft zum Laufspiel. Auch dieses Mal wieder komplette Aufteilung zwischen Charbonnet und Walker. Also ist nicht so, dass sich das mal irgendwie in eine oder andere Richtung entwickelt. Charbonnet ist diesmal sogar als Starter aufs Feld gegangen, hat am Ende aber sogar 5 Carries weniger als Walker. Also es ist wirklich nicht wirklich absehbar, wer da wann spielt. Normalerweise hatte man ja irgendwie diese Regelung, in Anführungszeichen, dieses ungeschriebene Gesetz, Walker bei den Early Downs, dann Charbonnet bei Third Down und Goal Line. Das war diesmal aber auch nicht so. Charbonnet hat teilweise auch mehr gesehen. Walker dann hier und da auch bei Third Down auf dem Feld. Also keine Ahnung, wonach die das dann richten, wer da auf dem Feld stehen soll. Wenn man sich die Läufe anschaut, dann kann man schon ziemlich deutlich sehen, dass das Charbonnet eigentlich ausschließlich Läufe durch die Mitte bekommt. Wohingegen Walker dann durchaus auch mal so ein bisschen nach außen bouncen darf und es natürlich dann auch tut. Man darf natürlich nicht völlig predictable werden und das so extrem aufteilen, dass die Defense direkt schon weiß, was passiert, aber im Großen und Ganzen finde ich, sieht man es anhand dieser Next-Gen-Stats Grafik eigentlich ganz gut. Ich glaube, Adrian Fanke hat es auch bei Twitter gepostet, dass man schon sehr deutlich sieht, dass das Team eben für beide Backs doch recht deutliche Aufgaben hat.
Ja, aber es macht irgendwie alles nicht besser, weil ja beides nicht funktioniert. Also sowohl die Walker-Läufe, weil man natürlich ja sagen muss, beide Running Backs kriegen ja erstmal ihre Plays oder ihre Play-Calls, haben dann eine gewisse Struktur und es ist ja nun mal auch jetzt nichts Neues, dass Charbonnet diese wahrscheinlich sehr viel strikter und befolgt und Walker irgendwie immer versucht noch selber was zu kreieren. Aber es klappt halt beides einfach nicht. Also ich finde, man wird auch relativ schnell in der Line of Scrimmage overpowered. Ist natürlich dann irgendwie auch für einen Running Back, willst du da groß machen, wenn du durch die Mitte läufst und in dem Moment, wo du den Ball übergeben bekommst, stehen aber eigentlich schon 2 Leute vor dir. Ansonsten, ja, man hat ja so ein bisschen versucht auch, es gab zum Beispiel einen Play, wo Walker Motion gegangen ist und dann nach außen so ein Halfback Blast quasi bekommen hat, also einfach schnell den Pass raus, wie ein bisschen so wie so ein Screen und hat dann 2 Vorblocker. Das ist ja dann immer so, das ist für Walker ja wirklich prädestiniert, dieses Einsatzgebiet. Aber das kann man ja irgendwie so ein bisschen als Erweiterung des Laufspiels sehen. Aber das reine Laufspiel von den Seahawks ist wirklich unterirdisch. Das würde ich aber beiden Backs nicht mal unbedingt so richtig vorwerfen wollen. Ich finde, Charbonnet ist halt schon wirklich als Powerrunner schon ganz geil. Ne? Also die Aktion zum Touchdown, zum ersten, war schon gestoppt. Natürlich kommt der Push dann von hinten, ne? Aber du musst ja dann irgendwie als Running Back auf den Beinen bleiben. Also er ist ja schon enorm kräftig und Walker dann natürlich über außen irgendwie noch ein bisschen selbst kreieren oder auch den einen oder anderen mal stehen lassen. Aber es kommt ja alles nicht so richtig in Gang. Die haben alle ihre Qualitäten, aber sind dann immer relativ schnell gestoppt.
Ja, wobei ich bei Charbonnet, also ich bin ja hier eh schon der Charbonnet-Hater vom Dienst im Podcast, aber gerade bei diesem ersten Touchdown, finde ich, hatte man schon das Gefühl, wenn da jetzt von hinten nicht dieser Push kommt, dann hat das auch nicht schwer. Nein,
klar. Und
beim zweiten Touchdown war es extrem gut geblockt, gerade auch von Barner, der da erst den Defensive Tackle zur Seite schiebt und dann nochmal von ihm ablässt und den, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Linebacker war, jedenfalls dann auch nochmal links den etwas leichteren Verteidiger nach links schiebt und dann wirklich Charbonnet nur reinlaufen muss. Also im Endeffekt, es funktioniert. Ich glaube, diese beiden Touchdowns hätte es mit Walker auch bekommen. Kann man natürlich jetzt nicht vorhersagen. Bei Walker hast du halt echt das Gefühl, entweder das wird ein 10-Plus-Lauf oder minus 10. Also irgendwie Gefühl gibt es dazwischen nicht so viel. Aber ja, also das Grundproblem ist definitiv das Run-Blocking und dahinter ist es für beide definitiv nicht einfach. Ganz zum Ende gab es dann irgendwie ein, zwei gute Läufe dann mal, als die Texans Defense vermutlich auch irgendwann ein bisschen müde wurde. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du die Snaps so aufteilst, dass dann beide nicht so hart beansprucht werden und am Ende dann vielleicht noch ein bisschen mehr Power fürs Ende des Spiels übrig haben. Aber ja, davor war das wirklich mager mal wieder.
Ja, bleiben wir doch direkt dabei, ne?
Genau, mach gerne weiter, ja.
Ja, ich mag es ja nicht gerne, so enorm auf Spieler drauf zu hauen, aber Anthony Bradford, gewohnt schlecht, muss man leider wieder sagen. Du hast es hier ganz schön geschrieben, ist es mittlerweile gewohnt, dass es mindestens ein dummes Video oder Bild pro Spiel gibt. Also so ein Meme-Creator quasi.
Ja.
Diesmal steht er mit dem Rücken zur Defense, blockt Center Sundell und hilft Charbonnet zu deckeln. Das war dieses Screenplay.
Ja, genau. Der Shuffle-Pass auf Charbonnet. Ja.
Genau, dieser Shuffle-Pass. Eigentlich ganz cooles Konzept gewesen.
Mhm.
Und dann hat auch Charbonnet mal ein bisschen Platz zum Laufen gehabt und dann steht, also das kann natürlich immer passieren, aber es ist natürlich wieder bezeichnend, dass Bradford im Weg steht, ne? Also
ja. Ja, vor allem nicht nur im Weg steht, sondern wirklich Sundell daran hindert, irgendwie noch weiter nach vorne zu kommen, um weiter für Charbonnet zu blocken und dann läuft Charbonnet auch gegen Bradford. Also das war wirklich mal wieder.
Ja, ich weiß auch nicht. Also
absolut Comedy Gold, ja.
Also Haynes kommt ja jetzt wieder wahrscheinlich in naher Zukunft. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch angetan von ihm. Ich weiß nicht, ob das schlechter ist als das, was Bradford liefert. Aber wird man dann sehen, ne?
Naja, man sollte meinen, dass es kaum möglich ist, aber irgendwie
scheint er auch nicht zu laufen bei ihm.
Ja, sind die Coaches auch vor seiner Verletzung ja auch nicht total begeistert von ihm gewesen. Ja, schwierig.
Ja, aber ich finde, die Pass Protection der O-Line ist okay. Jetzt nicht überragend gut, aber gut genug, würde ich mal behaupten. Texans Defense ist auch nicht so schlecht, wie gesagt, die haben wirklich alles auf den Platz gelassen, um irgendwie in diesem Spiel zu bleiben. Also ich weiß nicht, da hätten andere Defenses, so wie das Spiel läuft, wahrscheinlich schon aufgesteckt. Sonst gibt es nicht so viel zu sagen, finde ich, ne? Charles Cross verliert beim Sack in der Endzone, Szene haben wir gerade schon besprochen, gegen Anderson, der jetzt ja auch nicht so, der wird die schlechteste Spiel in dieser Liga ist.
Ja.
Danis hat da bisschen die Übersicht vermissen lassen. Ich muss aber sagen, wir reden so selten über Cross. Ist das eigentlich geschenkt?
Ja, total. Also das war jetzt auch nicht so, dass das Anderson ihn da direkt überwältigt hat und da frei auf Donald durchkam. Also der hat da schon durchaus ein bisschen gebraucht, um dran vorbeizukommen und dann hat Donald dann leider nicht die Awareness, das schnell genug zu bemerken, sondern kann dann halt einfach nichts mehr machen.
Ja, also Cross ist ja so einer der einfachsten Kandidaten für eine Vertragsverlängerung. Also das wäre der einzige Take, den ich dazu habe.
Ja. Ja, zumal mit Lucas ja schon verlängert hat, der aber ja auch eine gute Saison spielt, soweit ich das beurteilen kann. Ich finde es immer ultra schwierig bei Offensive Line, weil du halt bei jedem Play explizit eigentlich nicht auf sie achtest, sondern auf den Quarterback mit dem Ball in der Hand. Dann musst du eigentlich irgendwie ein bisschen nachschauen oder zumindest die Leute angucken, die das Ganze dann analysieren. Aber soweit ich es mitbekomme, hast du eigentlich auf beiden Tackle-Positionen solides Play. Das Problem ist halt eher in. Ach ja, und ein paar Strafen waren eben noch dabei, die halt echt immer wehtun, ne? Gerade wenn du da mal einen vernünftigen Lauf hast, dass das Ganze dann zurückgepfiffen wird, das ist schon immer sehr frustrierend, ja. Aber gut, so viel zur Offense. Und dann schauen wir mal auf die defensive Seite des Balls. Ich glaube, allgemein kann man sagen, die hat den Seahawks auf jeden Fall das Spiel gewonnen, auch wenn die Offense insgesamt jetzt nicht unglaublich schlecht war. Und wir haben ja ein paar Höhen auch angesprochen, aber wenn die Defense nicht so dominant gegen gerade die Offensive Line und CJ Stroud gewesen wäre, dann hätten die Texans definitiv aus diesen 4 Turnovern, die die Offense hatte, mehr Kapital schlagen können. Also ich glaube, es kommt sehr, sehr selten vor, dass ein Team, das 4 Turnover forciert, am Ende nicht gewinnt. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen dabei, aber am Ende des Spiels wurde, glaube ich, so eine Grafik auch gezeigt. Das ist schon was Besonderes. Und ich hatte echt das Gefühl, also Stroud wirkte gerade dann am Ende komplett demotiviert. Also er durfte dann immer wieder aufs Feld, entweder durch diese Turnover oder weil die Seahawks dann wieder punten mussten oder nur bei einem Field Goal gehalten wurden. Aber du hast irgendwie in seinen Augen gesehen, so ey, Leute, muss das jetzt nochmal sein, weil es ist wirklich fast jedes Play war er da unter Druck. Und ja, hat dann eben auch seine Fehler hier und da gemacht. Aber kann man ihm dann auch irgendwie nicht verdenken zum Teil. Das war schon wirklich extrem rough. Und ja, das war schon eine dominante Performance der Seahawks Defense, vor allen Dingen ja auch passend, weil Earl Thomas und Cam Chancellor die 12-Flag am Anfang gehisst haben, fand ich auch einen sehr schönen Moment. Dafür dann zur Feier des Tages eine Legion of Boom würdige Performance.
Ja, das ist so, vor allem bei dem Hit von Emon Rory. Da dachte ich mir so, close enough, welcome back, Cam Chancellor. Weil das war schon ein ganz, ganz ordentlicher Einschlag. Ja, also für das gebe ich ja nur bedingt zu haben, aber das ist natürlich schon ganz cool, ne? Vor allem auch bei Thomas, der jetzt auch in der Vergangenheit jetzt nicht so die besten, auch privaten Sachen hatte, wie man es so teilweise bekommen musste, leider. War jetzt auch nicht so, er wirkte ja auch selber so ein bisschen komisch und dann hing da anscheinend privat noch einiges schief. Das ist eigentlich ganz schön, dass es irgendwie so ein bisschen zum Franchise auch zurückfindet, womit er ja auch, er ist ja auch nicht gerade leise gegangen, muss man ja sagen. Bei Cam Chancellor, die Karriere war halt viel zu kurz. Also, ich weiß ja noch, das war ja dann gegen die Cardinals, glaube ich, dieses Horrorspiel.
Ja.
Da ist ja Cam Chancellor mit der Nackenverletzung raus und Sherman ja auch. Beide sind da, glaube ich, in dem Spiel.
Nee, Thomas hat sich das Bein gebrochen.
Ne, das war doch ein anderes.
Echt? Chancellor und Sherman waren da im Spiel?
Das muss ich jetzt.
Ja, jedenfalls also dieses Bild von Thomas, wie er da mit dem gebrochenen Bein abtransportiert wird. Und
ja, das war auch Cardinals, aber das Sherman-Spiel war ein Nachtspiel.
Ah, okay.
So, ja. Also in Woche 10 am November 2017. So, und Richard Sherman, das war die Achillessehne, ne?
Ah, ja, okay. Ja.
Dann ist er ja zu den 49ers gegangen, um uns reinzuwürgen.
Hör auf. Dieses Kapitel existiert für mich nicht.
Hier auch gegen die Cardinals, November 2017.
Ah, krass, okay.
Das müsste das gleiche Spiel gewesen sein. Da haben sich einfach zwei absolute Legenden ja verabschiedet.
Ja.
Deswegen, ich finde es ja auch ganz cool. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade so ist. Es gab auch dieses Bild mit Pete Carroll, nachdem er da so eine PK hatte. Das sind ja auch alle relativ schnell in Seattle gewesen. Man hatte aber trotzdem das Gefühl, während Campbell aktiv war, dass diese ganze, vor allem auch Legion of Boom, sich sehr weit entfernt hat von den Seahawks. Und jetzt ist man da schon wieder sehr nah dran. Das ist ja auch eigentlich ja irgendwie auch für die Spieler, das sind ja für uns auch die prägendsten Spieler wahrscheinlich.
Also absolut.
Kann man ja einfach nicht. Wir sind ja eigentlich durch die wahrscheinlich Fans geworden. Also die meisten, die jetzt hier vielleicht zuhören. Und das ist ja schon sehr cool, dass es irgendwie wieder so eine Verbindung dazu gibt.
Ja, definitiv. Das ist schon so. Und ich glaube, das ging auch einigen so, als sie diese Bilder gesehen haben, wie Thomas und Chancellor da oben standen.
Es gab auch einen Fan, der hinter denen stand, aus so einem Kamerawinkel, wo du richtig gesehen hast, dass der so, weiß nicht, wie sagt man denn, so sentimental da hinschaut, so, ach, guck, unsere Jungs hier.
Ja, da sind sie wieder da. Ja, nee, aber genau, ich finde, dass gerade auch diese Manori, das passte schon sehr gut, ja. Ja, auch hier können wir mal eben ganz kurz durch die Positionsgruppen beziehungsweise durch die Tätigkeiten gehen. Pass Rush haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Insgesamt 28 Pressures, mehrere Sacks und Fumbles. Einer davon hätte natürlich ein Touchdown sein müssen. Kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, man muss auch sagen, die Texans O-Line ist schon auch eine, wenn nicht die schlechteste O-Line der Liga. Also, muss man ein bisschen schauen, wie das dann gegen bessere Units aussieht, aber trotzdem eine beeindruckende Leistung und vor allen Dingen so diese Vielseitigkeit, hat wirklich auch schon mal drüber gesprochen, aber dass wirklich aus jeder Richtung da irgendwie was kommen kann. Murphy wird immer besser, auch gegen Screenpässe, für sein Gewicht auch einfach extrem flink und athletisch. Leonard Williams natürlich sowieso, aber auch DeMarcus Lawrence und Murphy und dann Wosu über außen, also das ist schon, macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Ich muss mich, glaube ich, leider noch mal berichtigen, aber das machen wir vielleicht im Nachgang noch mal. Also okay. Chancellor ist, glaube ich, in einem anderen Spiel kaputt gegangen, aber ist auch egal. Aber es war innerhalb von 2-3 Wochen in der Saison. Also es war relativ schnell. Zu Murphy ist mir sofort aufgefallen, also diesen Screenpass, den du da angesprochen hattest, also ich finde, der wird immer kompletter. Also es ist ein Stand jetzt absoluter, wie soll man sagen, absoluter Glücksgriff gewesen. Ne? Ja. Ich meine, man hat natürlich auch in der ersten Runde, Mitte der ersten Runde gezogen, also dass man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, von so einem Stil sprechen kann, ist natürlich Quatsch, aber der wird seiner Rough-Position schon ziemlich gerecht. Also bei Murphy macht es richtig Spaß, vor allem, weil das erste Jahr auch relativ holprig war. Also vor allem im Stage ist er halt selten aufgetaucht. Das macht er jetzt dieses Jahr ein bisschen besser oder hat einfach nochmal einen Sprung gemacht. Und ich mag ja diese ganze Gruppe, die wir sowieso da haben. Williams immer wieder mit 10. Murphy ist ja so, hat so ein bisschen so einen Durchhänger, scheint aber jetzt auch wieder so ein bisschen in Form zu kommen. Lawrence für mich ein absolutes gutes Free Agent Signing. Und Edwosu, der kam zumindest am Ende einmal gut davon. Das war so Ende, so 5 Minuten vor Ende des Spiels. Also da gab es auch, das war glaube ich ein 4. Versuch von den Texans in der Red Zone. Und da war er auf jeden Fall im Offside. Also,
ach so.
Ja, das kann man mir nicht erzählen. Also, da hat Stroud sich auch beschwert beim Schiedsrichter und den Pfiff hätte er kriegen müssen. Also, ich habe es ja gerade nochmal vor 2 Stunden das Spiel nochmal komplett gesehen.
Ah ja. Und ich habe mich aufgeregt in der Situation. Ich so, oh nein, warum denn jetzt? Und dann keine Flagge. Ich so, ja, gut, okay.
Weil der Snap kam und das war nicht antizipiert. Er war einfach schon drüber und dann kam erst der Snap und das hätte eigentlich locker die Strafe sein müssen.
Ja.
Aber grundsätzlich, ich mag diese Gruppe, ich mag, wie sie eingesetzt wird. Die profitiert natürlich auch davon, wie schwer auszurechenbar ist, wer da jetzt gerade kommt. Weil es gab da wirklich, also es gab, man muss da nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, also McDonald hat einfach, der Typ ist ein Psycho, also der hat, in dem einen Play hat er die komplette linke Seite der Defensive Line geschickt und die rechte komplett in Coverage droppen lassen, unter anderem Maffei, der ja dann auch den Pass-Breakup hatte. In einem anderen Play hat er einfach beide Outside-Corner blitzen lassen. Und das ist halt ein Spielzug, den machst du wirklich bei Madden, ne? Habe ich ja schon gesagt. Also ist er völlig wild, was der manchmal da an Pressure schickt. Aber es funktioniert, ne?
Ja.
Ich glaube auch bei Defensiven ist es auch manchmal ein bisschen so der Weg. Bei Offensiven versucht man so ein bisschen immer so eine gute Waage zu haben. Ich glaube, bei Defensiven, da hast du oft auch mehr gewonnen, wenn du dich ein bisschen was traust, wenn du da ein bisschen aggressiver bist, wenn du nicht komplett anfällig in der Secondary bist. Und das ist man aktuell nicht. Und ich bin ja mal gespannt, es wird ja immer viel gesagt, man soll ja einen offensiven Headcoach haben, weil die Offensive besser über Jahre hinweg zu halten ist, weil du sonst einen Offense-Koordinator hast, der weggeworben wird. Ich finde, bei den Ravens sieht man jetzt aber auch, dass ein Defense-Koordinator, der abgeworben wird, genauso ein Problem darstellt. Jetzt natürlich nur die Frage, was ist jetzt wichtiger? Ist man mittlerweile wieder in der NFL, wo man sagt, Passing-Game, Passing-League und die Offense ist sehr wichtig? Oder sagt man mittlerweile auch, ja, man sieht jetzt auch, was eine Defense macht, ne, teilweise. Ich bin da, hab da irgendwie keine richtige, endgültige Meinung zu. Ich weiß ja genau, was von dir kommen wird, wahrscheinlich.
Ja, ich meine, klar, so offensive Masterminds als Head Coach ist natürlich immer super, aber ja, wenn das mit McDonald jetzt funktioniert, bin ich der Letzte, der da irgendwie gegen angeht. Und Kubiak ist, glaube ich, ein OC, der ja jetzt auch nicht so den Hype auslöst, dass der in den nächsten 1-2 Jahren direkt einen Headcoaching-Gig bekommt. Von daher,
Aber ist halt die Frage, ne? Nimmt man jetzt den defensiven Headcoach, den man hat, und hat jetzt vielleicht, wenn man wirklich Glück hat und der kriegt jetzt über Jahre hin, 2, 3, 4, 5 Jahre eine richtig, richtig gute Defense, wahrscheinlich sogar eine Elite-Defense? Oder ist jetzt wirklich so viel wichtiger dann für, weiß nicht, 2 Jahre eine gute Offense zu haben, weil die stellt sich ja im Endeffekt auch wieder, also die Liga stellt sich ja am Ende auch wieder auf deine Offense ein. Weil es wird ja immer gesagt, ja, die Defensiven, die sind dann ein, zwei Jahre gut, danach fallen die sofort ab, aber es ist doch bei Offensiven dasselbe. Also, ja, diesen Diskurs finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man da immer relativ schnell sagt, ja, auf jeden Fall einen offensiven Headcoach, dann bist du besser aufgestellt. Also,
ja, also ich glaube, ich meine, wenn man sich die NFL anschaut, die Teams, die gerade gut sind, die haben in der Regel eher einen offensiven Headcoach. Na. Aber, ja.
Oder halt Dan Campbell, was auch immer das ist.
Ja, der kam ja auch von der Offense-Seite, ja, glaube ich zumindest. Aber ja, das ist ja jetzt nicht so ein Micromanager, also der ist ja eher so ein Typ Mentalitätsmeister, CEO, genau, ja. Der Kniekappenzerbeißer, ja. Ja, Laufverteidigung können wir vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen. Auch da, das sah wirklich auch extrem disruptiv aus. Weder Uli Marx noch Nick Chubb hatten da irgendwie eine Chance. Keine wirklich langen explosiven Läufe erlaubt. First Downs am Boden gab es auch fast gar nicht. Ja, und besonders stark fand ich, als die Texans dann irgendwann für 4 gegangen sind, sowohl für Dritter und Eins als auch 4. und 1 hat man verhindert. Ja, also das sieht alles sehr, sehr stabil aus.
Ja, und dieser ganze Vibe in der Defense ist auch echt, die erinnert so viel an die alte Legion of Boom. Das ist halt einfach so. Da kommt der Stop beim 4. und jeder rastet da aus und nach jedem Play wird sich da irgendwie gehypt und ja. Er ist schon irgendwie eine ganz gute Truppe da irgendwie.
Ja, naja, auch die Fans, die Atmosphäre im Lumenfield, das war mehr wieder das, was man von früher noch kennt, finde ich. War ja jetzt auch für die Seattleianer, sag ich mal, eine ungewohnte Uhrzeit.
Relativ ja, und auch ein bisschen Frustbewältigung.
Ja, stimmt. Nebenan lief es nicht ganz so gut beim Baseball. Gab es ja einige, die das sehr hart getroffen hat. Mir ging es komplett am Arsch vorbei. Aber
ehrlich.
Für die Leute da vor Ort.
Auch mal klare Kante zeigen.
Ja, muss doch sein. Baseball, komm schon. Also so ein langweiliger Scheißsport. So.
Was Schöne ist, du hast ja mit jetzt nicht viele Feinde gemacht. Du wolltest jetzt gerade dein Profil schärfen, aber es wird jetzt keiner darauf anspringen eigentlich, außer vielleicht Thomas, der dann sagt, ja, okay.
Genau, ja. Ja.
Oder die Jonas.
Die drei Baseball-Fans.
Also deine DMs sind jetzt nicht voll.
Nee, ich glaube auch. Die drei Fans, die uns zuhören, die auch Baseball mögen, die sind jetzt ein bisschen verärgert vielleicht. Gut. Ich habe gerade auch leichte Verzögerung beim Internet, darum wundere dich nicht, wenn ich dir kurz in die Parade fahre beim Sprechen.
Nichts Neues.
True. Linebacker können wir nochmal ganz kurz, natürlich Ernest Jones wieder ein hervorragendes Spiel, Interception gefangen, insgesamt auch gute Coverage. Terry Snide hingegen nicht ein einziges Snap in der Defense gespielt, also der wurde jetzt komplett degradiert zum Special-Teamer. Dafür Drake Thomas übernommen. Ja, ich würde sagen, der hatte sowohl Höhen als auch Tiefen. Es war auf jeden Fall sein Ding, da den Fumble von Stroud bis kurz vor die Endzone zu tragen und ihn dann zu verlieren, woraufhin es nur einen Touchback gab. Das hatte man ja in den letzten Wochen mehrmals, allerdings bei Offensivspielern, die dann zu früh anfangen zu jubeln, den Ball fallen lassen. Bei Thomas war es jetzt ein bisschen anders, aber ja, das war natürlich extrem ärgerlich. Damit hätte man 21-0 die Führung noch in der ersten Hälfte übernommen. Wer weiß, wie das Spiel dann seinen Lauf genommen hätte. Dann hätte man vielleicht nicht so lange zittern müssen. Aber abgesehen davon, ein paar Tackling-Probleme, mit Coverage ein bisschen wackelig gegen den Lauf, aber sonst zumindest gut, was so die Instinkte angeht. Also da immer noch so ein bisschen auf und ab. Hat gute Plays gehabt, aber ist auf jeden Fall auch nicht unfehlbar. Also die Stelle neben Ernest Jones bleibt ein Fragezeichen.
Ja, ich würde jetzt aber auch gar nicht. Die Kritik an ihm ist mir ein bisschen zu ausufernd. Oder man spiegelt halt nur das, was man so auch bei Social Media mitbekommt. Weil ich finde, Drake Thomas das bisher schon ziemlich ordentlich macht. Ne? Also, natürlich hat er seine Aussätze, aber die Kritik ist mir schon ein bisschen zu viel, weil ich meine, hat er auch einen Sack, glaube ich, in dem Spiel.
Also, weiß ich gerade gar nicht.
Er zeigt mehr Highlight-Plays als Knight auf jeden Fall. Und diese Aussetzer finde ich so arg noch gar nicht. Also der Fumble war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich. In Karovic muss man natürlich gucken, wie er sich entwickelt, aber ich finde, das ist ein ganz solider Linebacker neben Ernest Jones im Moment. Weil es ja auch gesagt wird, dass das erste Trade-Target eigentlich ein Linebacker sein muss. Also
der Einzige, der das sagt, ist Henry, aber.
Na, ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin auch Jordan Brooks Fan, aber Und fände ganz interessant, aber wenn man nochmal einen Trade macht, dann sollte man eher auf der Guard- oder Center-Position was machen.
Ja,
Linebacker,
also welches Team, ja, selbst wenn du irgendwie in der Scheiße steckst, wer tradet einen vernünftigen Interior Offensive Liner aktuell weg? Also da müsste man schon ordentlich was auf den Tisch legen, glaube ich.
Ja, aber Drake Thomas ist für mich nicht das absolute Muss, ihn zu ersetzen.
Nee, aber es ist, wie gesagt, ich sag nur, es ist ein Fragezeichen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, jo, Linebacker sind wir gesettelt. Das ist schon was man jetzt beobachten sollte. Ich finde es in Ordnung, dass das dann Knight gebencht wurde. Aber ist für mich jetzt auf keinen Fall eine Position, wo man sagt, gut, da haben wir jetzt unsere Dauerlösung gefunden.
Nee, aber das ist so das, was ich so ein bisschen so gelesen habe, wo ich dachte, vielleicht mal ein bisschen hart ins Gericht.
Ja, witzigerweise, ich habe bei Reddit ein bisschen gelesen, so Seahawks Subreddits, da waren einige sehr überzeugt von ihm und meinten so einen riesen Stil, den wir da jetzt irgendwie haben. Und ja, im Ende ist wahrscheinlich irgendwas in der Mitte. Wie so oft. Und damit gehen wir Richtung Secondary, schaut auf die Cornerbacks. Und ja, man kann, glaube ich, sagen, Tariq Woolen ist back, nachdem er dann doch zu Beginn der Saison ordentlich einstecken musste, zu Recht, ja auch, zumindest was so seine Aussetzer anging, hat er wieder ein sehr, sehr starkes Spiel jetzt gemacht, sehr, sehr gut in Coverage, auch gerade so, ich sag mal, die Grenzen des Erlaubten ausgereizt, also so gegen Collins gerade auch, was ja auch ein großer physischer Receiver ist, da durchaus auch mit den Händen gearbeitet, aber haben halt beide gemacht und die Schiedsrichter haben es in allen Fällen auch nicht bestraft. Von daher hoffen wir mal, dass das so weitergeht.
Ja, er ist ja auch ein kleines Strichmännchen, der muss sich ja auch irgendwie wehren. Ne? Also wenn der Kopf funktioniert, dann ist er wie ein drittes Bein. Und bei Woods scheint es momentan wieder ein bisschen mehr Dreibein zu sein, als das, was er davor gezeigt hat. Wirkt ein bisschen klarer am Kopf, will ich damit nur sagen.
Gut, das ist nochmal...
ja, das alte Daumen-Zitat.
Ja. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, Josh Jobe. Ich weiß nicht. Sag du erstmal vielleicht, wie du's gesehen hast.
Ähnlich wie Thomas, würde ich sagen. Ich finde nur auf einem etwas höheren Niveau nochmal. Also ich finde bisher die Saison von Jobe ist eigentlich eine gute.
Mhm.
Aber auch dieses Auf und Ab ist schon berechtigt, wenn man das vielleicht sagen würde.
Ja.
Ist für mich aber auch. Der hat mir zu viel gezeigt dieses Jahr, als dass ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt eine klare Schwachstelle in der Secondary. Abgesehen davon finde ich, ich glaube, solche Spieler in Coverage, die werden auch viel zu oft danach bewertet, wenn sie dann mal geschlagen werden, als dass sie vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, davor 10 Snaps den Receiver halt komplett gecovert haben.
Und ja, davon halt genau, das ist halt das Ding. Ne? Also bei einer normalen Übertragung schaust du nicht in Richtung, wie macht sich gerade eigentlich der andere Cornerback, der gerade nicht angeworfen wird, weil entweder siehst du es gar nicht oder es interessiert dich in dem Moment auch einfach nicht. Aber ja, also man hat zumindest eben ein paar Szenen gehabt.
In denen halt schnell dabei wurde, dann zu sagen, was macht der wohl denn da?
Gerade zu Beginn fand ich, hatte ein bisschen Probleme ins Spiel reinzukommen und zum Ende wurde es dann aber besser. Da hatte er auch ein, zwei gute Szenen. Also Höhen und Tiefen auf jeden Fall passt da ganz gut. In der Abwesenheit von Witherspoon auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Besetzung, weil du Emmanuel auf Nickel größtenteils hast. Also 56 seiner 74 Snaps hat er auf Nickelback gespielt. Diese geniale Pass-Defense Situation hattest du ja schon angesprochen. Ansonsten sah das da auch echt sehr, sehr ordentlich aus. Also besonders seine Schnelligkeit und seine Physis, die Kombinationen machen sich da sehr bemerkbar. Hatte da auch gute Instinkte, dass er da schnell zum Ball gekommen ist, zum Ballträger. Also hat mir insgesamt da auch gut gefallen.
Ja, also bringt bisher alles so, was man sich so ein bisschen versprochen hat. Scheint auch so ein bisschen dieses Pendant zu sein zum, wenn mir jetzt der Name einfällt, Ravens Safety, der eigentlich auch alles spielt. Ja, natürlich. das war ja so ein bisschen so das, was nach dem Draft da direkt geschrieben wurde, was sich auch so ein bisschen bewahrheitet. Finde ich unfassbar spannenden Spieler. Eben weil er auch jetzt, eigentlich spielt er jetzt gerade die Witherspoon-Rolle, ne? Das muss man ja auch mal so sagen, ne? Und da ist er eigentlich sogar momentan noch ein bisschen mehr rausgestochen als das, was er bisher auf Safety gespielt hat. War jetzt auch noch nicht allzu viel, muss man ja auch dazu sagen. Aber ich befürchte oder hoffe, dass man da noch ganz schön viel Spaß dran hat, dass man diese Szenen öfter sehen wird.
Ja, und vor allen Dingen, ich bin ultra gespannt, wie die Defense aussieht, wenn dann alle wieder da sind. Ne? Ich meine,
wir spielen ja immer noch mit
Reserven. Ja, ne? Absolut. Ich meine, wir loben die Defense jetzt schon total, aber ja, einer oder wenn nicht der beste Defense-Spieler mit Witherspoon hat ja jetzt einige Spiele verpasst. Julian Love ja auch eigentlich etatmäßig der beste Safety bei den Seahawks, auch jetzt mehrere Spiele nicht dabei. Also ja, am Ende hat man da echt so ein Luxusproblem fast schon, wenn dann alle wieder fit sein sollten.
Es wirkte dieses Mal auch deutlich aufgeräumt in der Secondary. Nicht so, ja, wie man es am Anfang hatte, wo Love ausgefallen ist, wo man dann dachte, so, ja, irgendwie scheint hier die Abstimmung alle. Irgendwie wirkt das schon ziemlich runder, ne?
Ja, ist natürlich auch immer ein Zusammenspiel aus allem. Wenn der Quarterback gar keine Zeit hat, da irgendwie groß downfield auch nur zu gucken, weil der Druck so schnell da ist, dann sieht natürlich die Secondary hinten auch nicht schlecht aus, weil da vielleicht irgendwie Abstimmungsprobleme gar nicht beim Fernsehzuschauer ankommen, weil, wie wir es schon gesagt haben, man eigentlich einfach nicht drauf schaut, wenn der Ball nicht in die Richtung geworfen wird. Aber ja, insgesamt würde ich auch sagen, es sieht schon deutlich besser aus. Und ja, ich glaube, Bryant hat am Ende irgendwie eine Szene, da hat er gegen Jalen Nowell ein bisschen schlecht aus in Coverage, auch wenn er relativ eng dran war, hat sich da aber dann doch ein bisschen schlecht angestellt. Aber im Großen und Ganzen ist das schon sehr, sehr ordentlich. Also das ist dann Meckern auf hohem Niveau. Safeties haben wir jetzt auch schon so ein bisschen
abgefrühstückt. Ja, immer kurz zu Okada. Also ja, der ist ja auch immer wieder als Blitzer in Erscheinung. Natürlich der eine Sack, den er da hatte gegen Sprout, der war natürlich geschenkt. Ist einfach ungeblockt durchgerannt.
Ja, witzigerweise hat er ja das Timing so ein bisschen verpasst. Also er wollte ja wirklich direkt mit dem Snap reinrennen, musste dann aber kurz abstoppen. Aber ihn hat ja trotzdem niemand geblockt. Also das war ja wirklich so, scheiße, oh, okay, doch keiner da, ja, gut, dann.
Ja, also wirklich, Texans Online hat da wirklich null Awareness, ne?
Ja.
Ach, da kommt er, ja, ist egal.
Ja.
Passt schon. Den freien Rusher, den muss er halt irgendwie.
Der droppt bestimmt wieder zurück. Ah, ja. Nee, doch nicht.
aber auch der eine Pass-Breakup gegen Hutchinson, das müsste auch Okada gewesen sein.
Ja, genau.
Ist wirklich sehr sehenswert. Ich meine, gut, den Ball muss Stroud einfach mal ein bisschen besser platzieren.
Ja.
Aber das war schon, ne, sehr artistisch, eher wie so.
Der war auch ultra wichtig. Also ja, das wäre ja sonst ein safer Touch schon gewesen.
Also
ja,
war schon wirklich ein herausragendes Play von ihm.
Ja.
Also dafür, dass er einfach so eigentlich so ein bisschen, weiß ich nicht, zweiter, dritter, vierter Safety ist, jetzt da dauernd reingeschmissen wird und macht auch er ist eigentlich genauso wie Drake Thomas, finde ich, und genau wie George Job, der ja eigentlich auch aus dem Nix kam, mehr oder weniger, die immer irgendwie ihre Plays machen, ihre Highlights drin haben, vielleicht nicht immer die konstantesten sind, aber alles so Spieler, die McDonald ja auch irgendwie maßgeblich dann da reingebaut hat. Ne?
Absolut, ja. Also sehr, sehr cooles Team, was sich gut ergänzt. Und dann eben auch solche, in Anführungszeichen, No-Names, die vorher entweder irgendwo gewaved wurden oder die Seahawks als UDFA dazugeholt haben.
Das ist eigentlich immer das Coolste, ne? Mit.
Ja, total. Gut, so viel zum Spiel der Seahawks gegen die Texans. Damit jetzt, wie angesprochen, geht's in die Bye 5-2. Leider auch der Rest der Division marschiert auf der gleichen Höhe. Rams und Niners auch bei 5-2.
Mal die Tabelle reingeschaut und dachte,
ja, das
kann doch alles die Wahrsinn hier.
Das ist wirklich ätzend. Vor allem die Niners stehen ja auch schon 3-0 im Division-Rekord. Das ist auch schon wieder zu kotzen. Aber gut, mal
ist
schauen.
Keiner hat es
ja. Absolut richtig, ja. Damit sind wir durch soweit. Wie gesagt, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche dann keine Preview, weil Bye Week, stattdessen unser Mailbag-Podcast. Dafür eure Fragen gerne jetzt schon hier in die Kommentare und die entsprechenden Posts auf Social Media gibt's auch dann in Kürze. Vielen Dank für alle, die es bis hierhin mit uns durchgehalten haben. Fast eine Stunde jetzt geschafft. Gar nicht verkehrt dafür, dass wir zu zweit sind. Aber ja, soweit dazu. Und damit verabschieden wir uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.